der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen. Franz Durmeier, Head of Digital Integration bei der Endres und Hauser Digital Solutions AG in der Schweiz und Michael Riester, Head of Research and Development bei der Endres und Hauser Digital Solutions Deutschland GmbH. Lieber Franz, lieber Michael, bitte stellt euch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ihr fragt euch sicherlich, was ist ein Head of Digital Integration? Mit meinem Department kümmern wir uns um alle Integrations- und Konnektivitätstechnologien, die man so in der Automatisierung benutzt, versuchen hier neue Innovationen in Standards zu überführen, entweder interne Endres- und Hauser-Standards oder externe Standardisierung in den Gremien, die wir eben alle so kennen. Ich bin seit einigen Jahren bei der Endres- und Hauser-Gruppe und betreibe dort schon immer das Thema Digitalisierung und, wie der Name heute verrät, natürlich als besonderes Hobby den Digital Twin.
Auch von mir vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Mein Name ist Michael Riester, Head of Research and Development, und ich bin seit 2019 bei Endres und Hauser und bin hier in Freiburg direkt verantwortlich für die Softwareentwickler unserer IoT-Plattform Netillion. Außerdem beschäftige ich mich auch noch mit den Themen rund um Industrial IoT, Industrie 4.0 und hier vor allem auch mit diesen standardisierten digitalen Zwillingen, über die wir später sicher noch ein bisschen reden werden, und vertrete uns teilweise zusammen mit Franz in dafür relevanten Vereinigungen, wie zum Beispiel der Industrial Digital Twin Association, Open Industrie 4.0 Allianz oder dem Digital Data Chain Consortium.
Ja, vielen Dank. Die Endres und Hauser Gruppe ist ja ein Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für die verfahrenstechnische Industrie. Insbesondere stellt sie Sensorik- und Analysentechnik her. Aber was ist die Aufgabe der Endres und Hauser Digital Solutions und was ist eure Rolle dabei?
Ja, Thomas, das hören wir immer wieder als große Frage. Digitalisierung ist heute nicht mehr wegzudenken. Aber schon vor den Themen Digitalisierung, wenn man überlegt, dass man Dinge in der Cloud bekommt, Daten, gibt es ja immer wieder die Frage, so ein Sensor misst zwar und unsere natürlich besonders gut, aber die Frage ist natürlich, in welchem System verarbeite ich die Information? Und dass sie dort in die Systeme hineinkommt, dass ich überhaupt ein Gerät anspreche, gewisse Parameter einstelle. All diese Themen, um die kümmert sich Digital Solution. Das heißt, wir fangen an bei einer Stack-Entwicklung, Kommunikationsstacks, Integration von Treibern in andere Systeme, die sogenannten Asset-Management-Systeme, aber auch einfache Konfigurationstools oder Apps, die man eben auf dem Smartphone laden kann, bis hin zu natürlich digitalen Services, die ich über unsere Cloud benutzen kann und dann Mehrwerte und Informationen aus den Geräten, aus der Automatisierung in der Anlage herausziehen kann.
Michael, wie beeinflusst das deine Entwicklungstätigkeiten als Head of R&D? Sind die Ziele das eine, die Umsetzung das andere?
Wie vorher schon erwähnt, habe ich eigentlich eine zweigeteilte Rolle. Das eine ist natürlich, dass ich mitverantwortlich bin für die Entwicklung unserer IoT-Plattform. Und viele der Themen, die Franz angesprochen hat, die Richtung Digital Integration gehen, haben natürlich auch direkten Bezug zu unserer IoT-Plattform, die letztendlich die Anwendungsfälle für unsere Kunden abbildet. Aber zweiter Teil meiner Rolle, treibe ich eben auch die Industrie 4.0-Themen zusammen mit Partnern und Kunden voran. Einmal in den genannten Vereinigungen, aber auch oft in direkter Zusammenarbeit mit Partnern oder Kunden, wo wir kleinere Proof-of-Concepts, Demonstratoren oder einfach auch Diskussionen über diese Themen führen.
Vielen Dank. Dann kommt natürlich die spannende Frage, wie definiert ihr als Unternehmen eure Zielgruppen? Also wer genau gehört zu euren wesentlichen Ansprechpartnern und im Umkehrschluss natürlich auch, wer gehört eher nicht dazu?
Es ist immer eine Frage, über die scheiden sich die Geister, was genau die Zielgruppe ist. Wir haben natürlich unsere Industrien, überall wo Prozessautomatisierung stattfindet, auch sogenannte hybride Industrien, wie jetzt die Life Science oder die Food and Beverage Industrie. Wir sind eigentlich überall dort, wo Sensorik in Automatisierung gebraucht wird. Die Zielgruppe hingegen ist sehr, sehr vielfältig. Also wir sprechen natürlich mit Einkäufern, mit Projektierern. Wir sprechen mit dem klassischen Instrumentation Engineer, der auswählen muss, wie groß muss das Messgerät sein, welche Vorbedienung muss es für den Prozess erfüllen, aber auch mit spezifischen Rollen wie Digitalisierungsrollen in den Unternehmen, beraten diese, gehen in den Austausch, gehen aber auch oft in sogenannte Pilotierung. Das heißt, man tut eigentlich eine frühe Innovation gemeinsam bestreiten, weil heute sehen wir immer mehr Herausforderungen, die von Unternehmen zu Unternehmen so unterschiedlich sind, dass reine Standardlösungen eigentlich nie funktionieren. Und deswegen ist auch der Ansprechpartner auf der anderen Seite nie immer die gleiche Rolle.
Ja, das klingt sehr vielfältig. Ihr habt ja schon gesagt, sozusagen über den eigentlichen Sensor hinaus werden weitere Dienstleistungen, weitere Lösungen angeboten, angefragt. Könnt ihr Beispiele nennen, konkrete Beispiele, die vielleicht schon am Markt verfügbar sind, wo ein Kunde etwas dazu braucht, zu seinem Sensor hin, über seinen Sensor hinaus?
Ja, da fallen mir spontan zwei sehr gute Beispiele ein. Das eine ist natürlich das Thema VDI 2770, sprich Dokumentation nach diesem Standard, wo es darum geht, Dokumentation vom Hersteller zum Kunden oder zu Partnern in standardisiertem Format zu liefern. Den Standard gibt es schon lange. Er ist auch inzwischen in der Asset Administration Shell verankert. Und das ist ein klassisches Beispiel für eine digitale Lösung für unsere Sensorik, aber natürlich auch für andere Geräte und Aktorik, was es da auch immer gibt. Und ein zweites Beispiel wäre zum Beispiel auch das digitale Kalibrierzertifikat, in dem gerade gearbeitet wird. Und das natürlich antritt, die kompletten Prozesse der Kalibrierung beim Kunden zu vereinfachen, zu optimieren. Und natürlich erstmal Kosten einzusparen, aber auch die Prozesse effektiver zu machen, weniger fehleranfällig etc.
Ihr beide beschäftigt euch intensiv mit der Verwaltungsschale oder Neudeutsch AAS, Asset Administration Shell, als technische Lösung für den digitalen Zwilling. Warum habt ihr genau die AAS ausgewählt und was sind eure Ziele dabei?
Ja, die Verwaltungsschale, genau. Ich beschäftige mich schon lange mit der Verwaltungsschale, seit 2020, vor allem im Rahmen der Arbeiten, die wir in der Open Industry 4.0 Allianz machen. Und da war es relativ schnell klar, dass die AAS der Schlüssel zur Interoperabilität ist. Das hört sich schon nach Slogan an, ist es auch ein bisschen, aber es trifft es auch sehr gut. Was bedeutet denn hier Interoperabilität? Die AAS ist interoperabel im Sinne von Datenformaten. Natürlich wird ein Datenformat definiert. Es werden aber auch die Schnittstellen zum Austausch der Daten definiert. Und ebenso wichtig, die Semantik für die Daten wird definiert. Das heißt tatsächlich, die AAS ist interoperabel im Sinne von Semantik, Datenformat und Schnittstelle und ist meines Wissens einer der wenigen oder wenn nicht sogar das einzige Format oder der einzige Standard, der das abbilden kann. Hinzu kommt, dass die AAS dem Lebenszyklus von Assets, wie er in RAMI 4.0, also der Reference Architecture von der Plattform Industrie 4.0 definiert ist, folgt und damit wirklich den kompletten Lebenszyklus eines Assets abbilden kann. Und damit hat sie das Potenzial, unseren Kunden und Partner auch außerhalb unserer Kernthemen. Ja? Das heißt, wir können zum Beispiel mit der AAS auch unterstützen bei Themen wie Engineering. Ja, oder bei den Nachhaltigkeitsthemen später, Recycle, Refurbish, Reuse, was auch alles da noch an Themen kommt und was auch von der EU gerade vorangetrieben wird, auch hier mit der AAS besser unterstützen zu können.
Dann haben wir die Grundlagen ein wenig angerissen an der Stelle. Wenn wir mal auf die Produktseite jetzt draufschauen, welche Produkte und wie viele in Summe bietet ihr bereits heute mit Verwaltungsschalen an Und welche Informationen übertragt ihr dabei?
Ja, das ist natürlich dann die klassische Fangfrage, wenn es darum geht, wie viel hat man schon realisiert. Wir können natürlich da mit stolzer Brust verkünden, alle unsere Geräte, die wir heute verkaufen, haben eine Verwaltungsschale. Wenn man in diese Verwaltungsschale heute reinschaut, dann muss man allerdings sagen, wir kommen nur bis zum Digital Nameplate. Also all die Informationen, die auf einem physischen Typenschild wären, sind ebenso in digitaler Form verfügbar. Man kann natürlich sich jetzt darüber streiten, wie viel Nutzen bringt es, aber glaubt mir, der Schritt dorthin war ein sehr, sehr großer. Überhaupt die Infrastruktur aufzubauen, diese Informationen in diesem standardisierten Format zur Verfügung zu stellen, das ist, behaupte ich, die größte Challenge und die hören wir immer und immer wieder auch von all unseren Partnern. Informationen intern bereitzustellen, das ist wirklich die größte Herausforderung. Hier konnten wir nur schon profitieren, dass wir, ich sage jetzt mal, ähnlich gelagerte Systeme hatten. Wir haben schon seit über 20 Jahren zu jedem Gerät, das bei uns das Werk verlassen hat, akribisch Informationen gesammelt und dokumentiert. Diese natürlich in diesen neuen Standard zu überführen und dann wiederum digital bereitzustellen, ist natürlich eine ganz andere Größenordnung. Aber wir haben den ersten sehr wichtigen Schritt dabei gemacht.
Jetzt habt ihr das Ganze im Angebot und egal in welchem Umfang, zu 100% bei den Geräten im Sinne des Digital Nameplate abgedeckt. Wie hat sich denn die Zahl der Downloads von angebotenen Verwaltungsschalen entwickelt und wo steht ihr heute? Also kurz, wie nehmen eure Kunden das Ganze an?
Naja, sag ich mal. Also die Downloadzahlen sind, ich sage jetzt mal, homöopathisch. Wenn man überlegt, wir verkaufen jedes Jahr etwa 3 Millionen Sensoren. Die Downloadzahlen bewegen sich aber mittleren, ich sage jetzt mal, um die 100 herum. Das heißt im Umkehrschluss, dass eigentlich das, was wir hier sehr früh schon anbieten und sehr breit anbieten, überhaupt noch nicht in der Benutzung bei unseren Kunden ist. Und das bestätigt sich auch immer wieder in den Gesprächen. Und es mangelt eigentlich oftmals daran, dass die Kette, wie diese Informationen weitergegeben werden oder benutzt werden in weiteren Systemen, ein Beispiel als Engineering-System, ist überhaupt noch nicht in der Lage, dieses Format zu verarbeiten.
Wenn ich es pointiert auf den Punkt bringen will, das ist ein Appell an die Anbieter von Plant Engineering und Product Lifecycle Management Software, die Eingangsschnittstellen zu schaffen, damit die Verwaltungsschalen auch aufgenommen werden kann. Ist das korrekt so?
Das ist absolut korrekt so. Das geht natürlich auch ein bisschen in unsere eigene Richtung. Trotz dass wir auf der einen Seite sehr innovativ unterwegs sind, haben wir heute auch Softwareprodukte, die das noch nicht können. Also so ist es nicht. Es soll nicht ein Fingerzeig auf alle Mitbewerber sein oder alle Partner sein. Ganz im Gegenteil. Es ist mehr ein Appell, dass der Nutzen, der am Ende bei rumkommt, erst wirklich entsteht, wenn alle in dieser Kette diese interoperable Schnittstelle durchgängig anbieten.
Gleichzeitig muss man natürlich aber auch den Appell an unsere Kunden richten, die sehr gerne das auch von uns fordern. Diese Kunden müssen aber diesen Appell eben auch an die Hersteller der Software richten. Ja, also wir können einiges liefern, aber die Kunden müssen es auch konsumieren können.
Also den Hörerinnen und Hörern bleibt jetzt erspart, mich blass zu sehen. Es ist ja erschreckend. Wir reden darüber, dass wir in 2 Jahren den digitalen Fußabdruck von allen Assets auswerten und letztlich mit unseren Produkten benennen müssen. Und das ist in 2 Jahren. Und wenn wir jetzt mit einer homöopathischen Nutzung zu tun haben, dann muss in den 2 Jahren ja fast schon der Blitz einschlagen, dass das funktioniert.
Lieber Thomas, aber das ist doch wie immer, die Skalierung kommt hinten raus auf einer sehr kurzen Zeitspanne.
Ja, in dem Fall hoffentlich, hoffentlich. Und dann ist es natürlich gut, wenn ihr das mit, zumindest mit eurem Angebot schon aus dem Stress raus seid. Es geht ja nicht nur um das Übertragen jetzt von Gerätedaten oder so als Verwaltungsschale, sondern man kann die Verwaltungsschale ja auch nutzen für digitale Dienste und Mehrwertdienste für die Kunden. Habt ihr da schon was im Auge oder sogar schon im Angebot?
Ich fange mal an. Starte mit dem, was ich schon erwähnt hatte. Ja, wir haben natürlich Dokumentation, V2770 oder, nennt sich dann Handover Documentation Time Model in der Verwaltungsschale. Das sind unsere nächsten Schritte, die wir dieses Jahr noch erledigen werden. Wir arbeiten schon mehr oder weniger intensiv an den Themen Technical Data für Instanzen und Typen von Sensorik, was ein relativ großes Thema ist, weil Technical Data kann sehr groß werden. Und die Frage ist natürlich hier in Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden herauszufinden, was genau wird erwartet im ersten Schritt. Ich hatte das digitale Kalibrierzertifikat erwähnt. Dort wird gerade das Teilmodell Digital Quality Documents in der IDTA standardisiert. Auch hier sind wir mit aktiv mit dabei als Endres und Hauser. Und dann gibt es weitere Teilmodelle, die wir exemplarisch letztes Jahr schon mal ausgetestet haben mit Kunden und auch mit Partnern, wie zum Beispiel Maintenance Instructions oder ein zugehöriges Maintenance Log Teilmodell, das erst noch standardisiert werden muss. Wir orientieren uns aber vor allem an Bedarf unserer Kunden. Das heißt, was braucht der Kunde? Was wird erwartet als nächstes?
Und das Interesse, das kann man heute schon sagen, ist riesig. Also mit allen Kunden, mit denen wir ins Gespräch kommen über den digitalen Zwilling. Allein wenn man ihnen sagt, man müsste technische Daten nicht mehr aus einem PDF abschreiben, von Hand in ein anderes System übertragen, da springen sie einem schon fast um den Hals. Also es ist wirklich so, dass wir heute in der Prozessautomatisierung sehr viel manuelle Übertragungsarbeit haben von Informationen, die auf der anderen Seite schon digital verfügbar sind. Aber man hat sich nicht auf das eine Format geeinigt, in dem man es austauscht. Und betrachtet man jetzt mal beim Kunden die ganze Plant Lifecycle, also den Lebenszyklus einer Anlage, dann hat man in jeder Phase immer genau diese Kopfschmerzen mit der Übergabe von Daten von der einen Phase in die andere Phase. Warum kann ich nicht die Daten aus dem Engineering schon benutzen und bei der Inbetriebnahme der Anlage von Zauberhand aus dem digitalen Zwilling runterschreiben? Jedes Gerät ist parametriert, jede Pumpe weiß, was sie zu tun hat und die ganze Steuerung funktioniert auf Anhieb. Reduktion der Ramp-up-Zeiten, das ist ein Riesenthema, das wir damit erreichen wollen.
Okay, jetzt seid ihr beide zusätzlich zu euren firmeninternen Tätigkeiten auch noch aktive Mitglieder der Open Industry 4.0 Alliance oder kurz OI4 genannt. Was macht diese Organisation für euch aus und welche Vorteile erwartet ihr euch von der aktiven Mitarbeit?
Also die OI4 ist im Gegensatz zu vielen anderen Associations kein Standardisierungsverein, sondern ein Implementierungsverein. Das heißt, hier geht es explizit darum, dass Kunden, aber auch viele Partner zusammen ihre Lösung implementieren und skalieren. Also es geht nicht um den Standard neu zu schreiben, sondern sich auf bestehende, existierende Standards zu stützen und die Lösung zusammenzubringen. Weil wir als Endres und Hauser wissen das hoffentlich wie viele andere auch, dass man nicht allein am Markt ist und vor allem nicht allein mit der einen Lösung zum Gesamtkonzept der Automatisierung, wenn man so will, beitragen können. Das heißt, man braucht immer Partner und gemeinsam geht es immer besser. Und in der OE4 will man genau das zeigen, wie funktionieren unterschiedliche Lösungen gemeinsam, das kann über Projekte sein, das kann über dauerhafte Initiativen sein, bei einem Kunden in einer Beispielanlage, sodass man Digitalisierung wirklich skalieren kann.
Tatsächlich liegt hier wirklich auch der Fokus auf der Implementierung oder der Umsetzung, ja, der Lösungen. Was nicht bedeutet, dass die OI4 das selbst umsetzt, ja, dafür sind nicht gedacht, sondern dass die Mitglieder der OI4 umsetzen zusammen. Ja, das ist ein anderer Fokus, wie sie zum Beispiel eine Standardisierungsorganisation wie die IDTA sie vielleicht hat, die mehr auf der Standardisierungsseite unterwegs ist.
Dann lass mich doch mal über die Realität des Zusammenarbeitens ein bisschen nachfragen. Wie gut funktioniert das? Wie offen funktioniert das? Wir alle können uns noch an die Zeiten erinnern, als man versucht hat, möglichst wenig mit Partnern zusammenzuarbeiten, um sich selber zu differenzieren. Jetzt liegt ja hier genau die Kunst darin, gemeinsam auch Firmen, Anwender, herstellerübergreifend zusammenzuarbeiten. Was sind eure Erfahrungen mit der Offenheit des Austauschs?
Die sind immer sehr, sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist es mal so, sehr, sehr viele Mitglieder in der OE4 möchten ja genau diesen Austausch. Also die haben schon diesen Grundgedanken verstanden. Andere vielleicht nicht, aber hier sehen wir immer wieder, dass jede Zusammenarbeit fruchtbar ist. Auch wenn man sogenannte Mitbewerber oder Wettbewerber eigentlich eine gemeinsame Lösung vorstellt, ist es für den Kunden eine viel bessere Lösung. Beim Kunden muss man sich immer überlegen, die Schwelle für die Investition, das ist immer die größte Hürde. Das heißt, wird Geld für eine Lösung ausgegeben, muss sichergestellt werden, dass sie in Zukunft auch funktioniert. Oder ist man dann bei einem sogenannten Vendor-Lock-In, also bindet man sich an einen spezifischen Hersteller. Um es auf den Punkt zu bringen, man hat mal zu mir gesagt, Franz, wenn ich euch oder eine Lösung von euch einsetze und brauche dafür einen separaten Prozess, dann ist es keine Differenzierung, sondern ein Hindernis. Wenn ich aber in einem bestehenden Prozess mit eurer Lösung schneller, besser, einfacher vorankomme, dann ist es Differenzierung. Und genau in diesem Rahmen müssen wir bleiben. Und das sehen wir. Es gibt welche, die verstehen das, die arbeiten gerne und offen zusammen. Und diese Offenheit kommt mehr und mehr, weil es immer mehr Kunden auch fordern.
Ich kann das nur bestätigen. Also auch die Zusammenarbeit in der OI4, aber auch in anderen Gremien mit Mitbewerbern, ja, egal welcher Größe, welche Richtung. Ich glaube und ich habe den Eindruck, dass sehr viele verstanden haben, dass es nur zusammengeht. Ja, das geht nicht mehr separat. Gibt noch einzelne vielleicht, wo das noch ein bisschen dauert, aber ich glaube, in Summe ist es den meisten klar und vor allem den Kunden ist es klar inzwischen.
Es gibt ja das geflügelte Wort, dass wenn man 5 gute Ingenieure in einen Raum setzt, die nach einer Viertelstunde vergessen haben, von welchen Firmen sie sind, weil sie auf die Lösung gucken. Und das bestätigt sich ja in dem, was ihr berichtet.
Jetzt haben wir schon über die IDTA gesprochen, die Industrial Digital Twin Association. Wir haben über die Open Industry 4.0 Alliance gerade im Detail gesprochen. Gibt es aus eurer Sicht gerade für Neueinsteiger noch andere Organisationen oder Konsortien, bei denen es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, um mal tiefer reinzuschauen?
Ja, Kurt, das gibt es auf jeden Fall. Was sehr, sehr interessant ist, ist die Digital Data Chain Consortium. Das besteht eben zu größten Teil sogar aus Endkunden, also die wirklich Automatisierung einsetzen. Und es gibt natürlich auch viele Hersteller mit drin. Und da ist eigentlich so das Paradebeispiel einer Basisdigitalisierung. Also es geht wirklich nur um die Weitergabe von Informationen, um den Austausch von Informationen, sprich, wie identifiziere ich Assets im Feld, wie bekomme ich die Dokumentation in einer strukturierten Form und welche Plattformen gibt es, um diese Informationen auszutauschen und vielleicht auch mit Third Party zu teilen. Und das ist kein wahnsinniges Riesenfeld und man kann dort super in kleinen Schritten in Richtung Digitalisierung gehen und es ist super möglich, das später auch zu skalieren oder auf andere Phasen im Produktlebenszyklus oder im Plant Lifecycle mit zu adaptieren. Das wäre mein absoluter Geheimtipp.
Wir haben eingestiegen mit dem Thema Digital Solutions und sind relativ zügig runtergebohrt bis auf das Thema Verwaltungsschale, Teilmodelle. Gehen wir doch wieder zurück. Digitalisierung ist ja mehr als das, ist mehr als nur Datenaustausch und Verwaltungsschalen. Sowohl innerhalb des Unternehmens zu den vorhandenen Kunden, eventuell auch zu anderen Kundenkreisen. Was könnt ihr uns über eure Digitalisierungsstrategie als Ganze erzählen, auch etwas längerfristig gedacht?
Ja, Digitalisierungsstrategie als Ganzes zeigt sich eigentlich am besten oder am liebsten, besser gesagt, nehme ich eigentlich immer das Bild von Manufacturing X. Es gibt da so eine schöne Übersicht, die zeigt eigentlich genau, was alles erreicht werden muss, damit Digitalisierung funktioniert. Und ein ganz großer Punkt ist dabei die Möglichkeit, dass Partner, seien es jetzt Kunden, Endkunden, mit den Lieferanten in einer 1-zu-1-Beziehung treten können. Das heißt, sie werden ermöglicht, Daten auszutauschen, den Datenfluss zu gewährleisten in einer 1-zu-1-Beziehung, ohne abhängig zu sein von irgendwelchen großen, ich weiß nicht, ob man sie hier nennen darf, wie Google, Amazon und Co., die dann sozusagen die Ownership über diese Daten behalten und vielleicht auch nicht klar ist, was sie alles mit den Daten tun. Das heißt, genau hier wird ein Framework gesetzt, ein technisches Framework. Wie arbeiten man zusammen? Wie funktionieren diese Lösungen zusammen? Das ist das Thema Interoperabilität. Aber auch der Legal-Aspekt, das heißt, wer darf welche Daten überhaupt erheben, benutzen, bekommen. Und last but not least, alle Unternehmen wollen Geld verdienen, deswegen muss natürlich dieser Business-Aspekt ebenso klar sein. Das heißt, wer bekommt welches Stück vom Kuchen, wer verdient wie viel an was. Ja, gibt ja immer so diese Aussage, Daten sind das neue Gold der Zukunft. Ich bin eher anderer Meinung, ich sage eher Information und zwar immer um das, was man so als Kernkompetenz benennt. Und wir als Endrosenhauser können nun mal Sensorik sehr, sehr gut. Das machen wir seit über 70 Jahren. Und genau hier drum spielt sich eigentlich unsere Digitalisierungsstrategie ab. Alles, was dem Kunden hilft, unsere Sensoren einzusetzen entlang des Plant Lifecycles, schneller, effizienter und damit auch für ihn günstiger einzusetzen, das enthält unsere Digitalisierungsstrategie. Und ein Baustein ist eben damit die Verwaltungsschale mit den ganzen Submodellen, um Daten einfacher von A nach B zu bekommen, eben aber rund um die Sensorik. Die Weltherrschaft ist nicht in der Digitalisierungsstrategie enthalten.
Und vielleicht ergänzend noch, natürlich haben wir Initiativen wie Manufacturing X und den Projekten, die es darunter gibt, Factory X, Process X, gab es mal, Aerospace X habe ich auf der Hannover-Messe gesehen und ganz viele Xs. Ja. Einige davon betreffen sicher auch unsere Kunden und damit auch uns. Das heißt, wir müssen mittel- und langfristig in der Lage sein, Teil dieser Data Spaces zu sein, ja, unsere Daten dorthin zu liefern, an den Prozessen teilnehmen zu können. Und da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die AS eine der technischen Hilfsmittel dafür.
Vielen Dank. Dann lasst uns jetzt mal vollständig die Perspektive wechseln, gerade auch mit Hinblick auf potenziellen Nachwuchs. Was fasziniert euch denn persönlich an Sensorik, Aktorik und der Digitalisierung in der Automation?
Ich bin ja ITler. Ja, fangen wir mal so rum an. Ja, fasziniert mich an Sensorik, Aktorik? Mich fasziniert vor allem die Digitalisierung von Sensorik und Aktorik, sprich das ganze Thema Industrial IoT und alles, was dazugehört. Nach wie vor zwei unterschiedliche Welten, ja, Bereiche, OT und IT. Der Übergang zwischen den Bereichen, ja, super interessant, immer noch eine Herausforderung, immer wieder. Glaube aber, dass wir immer mehr in eine Verschmelzung der beiden Bereiche kommen. Wird sicher noch ein paar Jahre dauern. Und da gibt es sicher noch sehr, sehr viel zu tun, auch in technischer Hinsicht, aber auch in Hinsicht auf Standardisierung. Und auch hier, Frage vorher, AS. Ja, auch die AS kann ja eventuell helfen, zusammen mit anderen Standards.
Ja, ich hingegen komme mehr aus dem Produktmanagement-Marketing-Bereich. Und als blutjunger Produktmanager hatte ich ganz tolle Produkte in meiner Verantwortung, bin dann sehr, sehr freudig zum Kunden gegangen und habe natürlich alle technischen Spezifikationen runtergebetet und gesagt, warum dieses Produkt noch genauer misst und was es hier noch auf sich hat und wie toll das alles ist. Und der Kunde hat mich natürlich gewähren lassen und hat dann aber gefragt, naja gut, wie kann er denn das jetzt in seiner Anlage benutzen? Und er wusste natürlich, ich habe überhaupt keine Antwort darauf, weil ich überhaupt nicht seine Anlage kannte, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was für Anforderungen er hat, sondern sehr, sehr fixiert war auf mein eigenes Produkt und wie toll das ist. Und deswegen fasziniert mich Digitalisierung so, weil es nie um ein einzelnes Produkt oder einen Baustein geht, sondern um das Zusammenspiel. Und erst wenn etwas benutzt wird, erst dann bringt es wirklich Nutzen und dort zeigt sich immer die Wahrheit. Und mit Digitalisierung kommt man genau dorthin und ich sag mal so, Messtechnik auf der einen Seite fasziniert natürlich so als Ingenieur, wie will man das verstehen, will reinschauen, aber am Ende gibt es das größte Aha-Erlebnis, wenn man sieht, das, was man dort als Produkt anbietet, wird von jemand verwendet und er hat einen Nutzen und bestätigt das. Das ist die Befriedigung, die ich dort sehe und warum ich das ganze Thema so faszinierend finde.
Da haben wir natürlich noch eine große Aufgabe vor uns. Also du als Marketingmensch, wenn wir etwas millionenfach anbieten und nur einige hundert es nutzen, dann ist da ja noch ein großer Acker für uns, den wir zu bedienen haben. Wenn ihr beiden, Franz und Michael, bei einer guten Fee drei Wünsche frei hättet, was würdet ihr euch für die Digitalisierung, für die Digital Services, für euren Job wünschen?
Fange ich mal an. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht über diese Frage, weil ich habe ja euren Podcast schon das eine oder andere Mal gehört. Und ich habe tatsächlich nur einen Wunsch, auch wenn sich das vielleicht komisch anhört. Produktive Umsetzung. Lass es uns tun, lass uns anfangen. Ja? Lass uns diese Technologien nutzen. Es ist alles da. Ja? Der Rahmen ist da, die Technologien sind da, wir können damit starten. Wir wissen, welche Mehrwerte es liefern wird. Es gibt keine Diskussion, ob Mehrwerte geliefert werden. Wir müssen eigentlich nur anfangen, es zu nutzen. Und mein Wunsch wäre, lass uns loslegen, alle zusammen.
Obwohl es da nicht jetzt allzu viel hinzuzufügen gäbe, habe ich trotzdem drei Wünsche, wie das im Marketing natürlich so an der Tagesordnung ist. Also mein Wunsch, den ich äußern würde als allererstens wäre, gebt allen, die mit Automatisierung zu tun haben, etwas Zeit, um mehr über den digitalen Zwilling und Digitalisierung im Generellen zu recherchieren, damit sie wirklich auch das wahrnehmen können. Heute sehen wir immer mehr aufgrund der Ressourcenverknappung, aufgrund der Fachkräftemangel. Jeder hat keine Zeit mehr und man muss wirklich sehen, dass man diese Zeitslots bekommt und damit fehlt die Information auf der anderen Seite. Das wäre der erste wichtige Wunsch, den ich hätte. Der zweite wäre natürlich, dass viele ein bisschen, wir würden das Agile Spirit nennen, also ein bisschen experimentierfreudig auch sind, sagen, lasst uns doch ausprobieren, an welchem Pain in meinem Unternehmen, in meinem Prozess, in meiner Anlage wir ausprobieren könnten, mit welchen Lösungen es einen Mehrwert für mich gibt. Und wenn man das Ganze dann ausprobiert, dann wird man relativ schnell feststellen, an welchen Dingen man noch drehen muss. Und der letzte Wunsch wäre, dass man die ganzen Grabenkämpfe eigentlich darum beendet und sagt, naja, am Ende wollen wir alle zusammen eine Lösung haben. Es gibt immer wieder Herausforderungen, seien sie wirtschaftlicher Natur, seien sie geopolitischer Natur. Und da hilft es nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen und für die bessere Lösung arbeiten, dass wir hinterher effizienter, schneller und einfach auch besser und sicherere Produkte an den Markt liefern. Und wenn wir all diese drei Dinge berücksichtigt haben, sag ich, dann geht die Digitalisierung durch die Decke. Und wir werden auch sehr, sehr schnell davon profitieren.
Ja, vielen Dank. Vielleicht sogar noch einen Wunsch, den ich frage. Gibt es Punkte, nach denen wir nicht gefragt haben, wo ihr sagt, die hätte ich gerne noch gebracht?
Naja, die Frage ist natürlich immer, wie kann man Digitalisierung und, ich sage jetzt mal, Standardisierung oder auch rechtliche Anforderungen, die man erfüllen muss, unter einen Hut kriegen. Wir sehen auf der einen Seite, wir müssen immer innovativer sein, Wir haben ja auch in unseren Unternehmenswerten, dass wir sehr innovativ sind. Auf der gleichen Welle wollen wir aber auch Sicherheit vermitteln. Und ich glaube, das ist etwas, was in den regulatorischerseits sehr viel mehr Flexibilität braucht in Zukunft. Das heißt, mit innovativen Lösungen auch bestehende Lösungen, die vielleicht seit 20, 30 oder noch viel mehr Jahren Stand der Technik waren, so in den Regularien sind, einfach auch mal über Bord geworfen werden können. Ja, das soll kein Kompromiss in Bezug auf Sicherheit oder auch Prozesssicherheit sein, überhaupt gar nicht, aber einfach diese Offenheit, dass man auch mal was anderes darf, das ist relativ wichtig. Auf der anderen Seite sehen wir sehr viele Regularien, die, wie formuliert man sie jetzt politisch korrekt, gut gemeint sind, aber alle Hersteller ins Schwitzen bringen. Stichwort Cyber Resilience Act, sei es der Digital Product Passport, sei es die Radio Emission Directive. All diese Dinge sind sehr, sehr gut gemeint und wichtig für den Markt und die Endverbraucher, bringen aber Unternehmen sehr, sehr ins Schwitzen, weil sie in der gleichen Zeit viel neue Innovationen bringen müssen, viel überarbeiten müssen und dabei gleichzeitig eine Unzahl an Normen, Standards und Regularien berücksichtigen müssen. Und hier wünsche ich mir eigentlich für das Thema Regulatorik mehr Flexibilität im Sinne von, was neu hinzukommt und vielleicht mehr Stimme von unseren Kunden und unseren Partnern auch in Bezug auf Regulatorik, wie sie fordert. Muss der Digital Product Passport genau so schnell kommen? Muss er in dieser Form kommen? Oder gäbe es nicht auch in den Industrien vielleicht Lösungen, die man gemeinsam erarbeitet, die genau denselben Zweck erfüllen? Das ist ein großes Feld, aber Thomas, das würde vielleicht sogar einen eigenen Podcast nochmal füllen können.
Ich sehe schon, wenn der alte Daimler heute seine motorgetriebene Kutsche bauen würde und er müsste gleich alle Anforderungen erfüllen, dann wäre seine Frau nie bis in den Nachbarort gekommen. Sie hätte das Ding überhaupt nicht besteigen dürfen. Ja, da sind wir in einer gewissen gefährlichen Situation mit unserem Versuch, alles perfekt zu machen. Guter Punkt, danke.
Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
Fange ich mal an. Das Potenzial ist da, es ist riesengroß. Ja. Die Digitalisierung und die damit verbundenen Hilfsmittel wie die RZ Administration Shell und auch andere Themen aus Industrie 4.0 sind in der Lage, Mehrwerte zu liefern für die Kunden. Und Themen wie Fachkräftemangel oder auch regulatorische Themen wie ein Digital Product Passport, die stehen vor der Tür. Wir sollten anfangen, hatte ich vorher schon erwähnt. Digitalisierung erfordert Zeit, ja, besser mit kleinen Schritten schon mal beginnen. Auch wir haben nicht gleich alles auf einmal gemacht und werden das auch nicht tun, aber wir werden weiter mit Schritt für Schritt in diesen Themen vorwärts gehen. Und vielleicht als letztes und wichtigstes nochmal, Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg.
Dem kann ich nur zustimmen und sagen, ausprobieren, 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 das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir müssen alle lernen, wir müssen uns alle arrangieren und deswegen ist es umso wichtiger, wie Michael auch schon gesagt hat, gemeinsam ausprobieren, gemeinsam lernen und gemeinsam den Erfolg genießen.
Vielen Dank, Franz und Michael.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Vielen Dank euch für die Einladung und die Chance, hier teilnehmen zu dürfen.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.